Heute Morgen predige ich über Lukas Kapitel 18, Vers 31 bis 34. Lukas 18, Vers 31 bis 34. Jesus nahm die 12 an seine Seite und sprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und alles wird vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hin geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden, und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie erfassten nichts von diesen Dingen, und dieses Wort war vor ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht. Ich vermute, dass Sie das Kinderspiel kennen, die Reise nach Jerusalem. Das heißt, manchmal spielen das auch noch Jugendliche oder Erwachsene. Man hat so eine Gruppe von Stühlen und es ist immer ein Stuhl weniger als Teilnehmer da sind. Die laufen dann um die Stühle herum. Solange die Musik da ist und sobald sie aufhört, versucht jeder einen Stuhl zu schnappen. Und da einer zu wenig ist, muss bei jeder Runde dann ein Spieler ausscheiden. Die Reise nach Jerusalem bedeutet also, es werden immer weniger. Und zuletzt ist nur noch einer übrig. Bei der Reise von Jesus nach Jerusalem war es nicht so, dass die unterwegs immer weniger wurden. Sie blieben gleich viel, aber am Ende war auch nur noch einer übrig und alle anderen waren verschwunden. Die Freunde von Jesus hatten hier wenige Tage vor seinem Tod, als sie nach Jerusalem zogen. Sie zogen hinauf, es ist ja eine Stadt, die über 800 Meter hoch liegt, hatten alle ein ziemlich mulmiges Gefühl, weil sie wussten, irgendwas liegt in der Luft, was passieren kann. Wir wissen nicht genau was, aber es könnte etwas Unheimliches sein. Das Passafest stand vor der Tür. Passa, dieses berühmte Fest der Juden, wo man ja an den Auszug aus Ägypten dachte, wie Gott sie befreit hat. Und ein Lamm hatte damals sein Leben lassen müssen, um mit seinem Blut die Menschen vor dem Würgeengel Gottes zu schützen. Jesus sprach hier von Vollendung und die Leute dachten, jetzt irgendwie wird sich die Sache entscheiden. Interessant wäre gewesen, rauszukriegen, was die Jünger unter Vollendung verstanden hätten. Was da passiert, vielleicht das ganze Jerusalem mit den zigtausenden von Pilgern sich zu Jesus bekennt oder bekehrt, wäre ja möglich gewesen als Vollendung. Sie verstanden auf jeden Fall die Pläne der Propheten nicht. Neben uns wird gerade ein großes Haus gebaut, das heißt, das Haus steht jetzt schon, nur die Handwerker sind noch tätig im Innern. Und da gibt es viele Pläne zu lesen, so Pläne für Heizung, für Elektrik, für Installation und vieles mehr. Ich könnte mir diese Pläne anschauen, aber ich hätte den Eindruck, dass ich damit wahrscheinlich wenig anfangen könnte, weil ich kein Spezialist für diese Pläne bin. So ging es den Jüngern. Sie waren nicht spezialisiert, die prophetischen Pläne über den Messias zu verstehen. Sie hatten zwar den Glauben geäußert, Jesus, du bist der Messias, der Sohn des Hochgelobten, und dann hatte Jesus ihnen zum ersten Mal erzählt, dass er sterben müsste. Aber das hatten sie von Anfang an nicht verstanden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ein Puzzle-Fan ist, ich bin keiner, aber stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Puzzle so aus vielen hundert Teilen. Heute hat man ja dann meistens noch eine Vorlage, wie das Bild mal aussehen soll, wenn es fertig ist. Aber Sie hätten so ein Puzzle, nur die Teile ohne Vorlage, und es wäre dann noch mit zwei oder drei anderen Bildern gemischt. Und Sie müssten jetzt von einem Bild, das Sie nicht kennen, alle passenden Teile zusammenfinden und das Bild zusammensetzen. So ähnlich muss man sich vielleicht die Lage der Jünger vorstellen. Sie kannten natürlich prophetische Stellen, so einzelne Puzzleteile, aber da stand was über den Messias, da stand auch was von Leiden, da stand was von Macht und von Weltherrschaft. Und das alles irgendwie richtig auseinanderzukriegen, gelang ihnen nicht. Auf gut Deutsch, sie verstanden nur Bahnhof. Jesus sagt also, er würde vollendet werden, wie es bei den Propheten steht. Und dann werden hier vier Passivformulierungen gebraucht. Er wird den Heiden ausgeliefert, verspottet, misshandelt und angespuckt. Ja, und dann geißeln sie ihn und töten ihn, und am dritten Tag wird er auferweckt. Wir haben es natürlich inzwischen besser, denn wir haben ja inzwischen schon begriffen, warum Jesus sterben musste, das wussten seine Freunde nicht. Und außerdem ist inzwischen Pfingsten gewesen, wo der Heilige Geist kam und den Menschen auch half, Gottes Wort zu verstehen. Pascal, dieser berühmte Mathematiker, sagte mal, jetzt nicht wörtlich dem Sinn nach, in der Welt ist es so, dass man etwas verstehen muss, um zu lieben. Und bei Gott ist es umgedreht, man muss lieben, um zu verstehen. Das heißt, Gott muss erst unser Herz anrühren, ehe wir dann anfangen zu verstehen, was er wirklich möchte und meint. Seine Freunde haben also erkannt, Jesus ist der Messias, aber damit war es auch schon zu Ende. Sie wussten nichts von diesen prophetischen Linien und warum Jesus wirklich starb. Ja, jetzt einen kleinen Bibelquiz an Sie. Sie kennen ja die Bibel, Sie wissen inzwischen, warum Jesus sterben musste. Es gibt im Alten Testament ungefähr 300 prophetische Hinweise auf Jesus. Ich meine nicht, dass wir jetzt versuchen, die alle zusammenzukriegen, das würde ein bisschen lange dauern. Aber wer hat denn eine gute Idee? Was für Hinweise gibt es? Was kennen Sie? Ja, Sie dürfen sich ruhig, müssen nicht melden, Sie können es einfach hineinrufen. Jesaja 53, ich habe gerade noch 10 zugelegt, ja. Da steht etwas von diesem leidenden Gottesknecht, die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und dass er gegeißelt und misshandelt würde um unsere Übertretungen willen. Ist eine Stelle. Haben Sie noch eine? Ja, dieser Leidenspsalm 22, wo auch diese Stelle vorkommt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann die Kreuzigung schon beschrieben wird, wie sie ihm Hände und Füße durchbohren und solche Dinge. Aber hinterher verkündigt er trotzdem nach seinem Tod den Namen des Herrn seinen Brüdern. Das heißt, da ist die Auferstehung schon mit vorweggenommen, dass es weitergeht. Ja, noch eine Stelle. Hiob 29, da heißt es, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, es gibt noch viele Stellen, ich will noch ein paar davon nennen. Der erste ist ja 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott der Schlange im Garten Eden sagt, dass ein Nachkomme des Weibes ihr den Kopf zertreten wird, sie ihn aber in die Ferse sticht. Das heißt, da würde jemand kommen, der aus Liebe zu Menschen die Schlange, das heißt den Bösen, besiegt, allerdings dafür sein Leben hingibt, weil er selber tödlich gebissen würde. Oder später 1. Mose 22, Isaaks Opferung, wo ein Vater seinen Sohn opfert, allerdings im letzten Moment dann ein Opfertier nehmen darf, eine Vorabbildung, wie der himmlische Vater seinen Sohn opfert, allerdings gibt es dann keinen Ersatz mehr für dieses Opfer, sondern dieser Sohn wird wirklich dahingegeben. Oder, was ich vorhin schon erwähnte, 2. Mose 11, das Passafest, wo ein Lamm geschlachtet wurde und das Blut dieses Lammes an der Tür schützte vor dem Würgelengel des zornigen Gottes. Das heißt, das Blut eines Lammes schützt uns vor dem Gerichtszorn Gottes. Ja, oder später, als sie durch die Wüste zogen und kein Wasser hatten, kamen sie an ein bitteres Wasser und dann warf Mose ein Holz in das Wasser und dann wurde das bittere Wasser genießbar. Ein Bild, das durch das Holz die Bitterkeit des Lebens sich verwandelt, letztlich durch das Kreuz Jesu. Oder sie hatten wieder mal kein Wasser und der Mose hat dann einen Felsen geschlagen und dann kam Wasser heraus. Der Felsen ein Bild für Jesus, der geschlagene Felsen ein Bild für den gekreuzigten Jesus, aus dem Segenströme in unser Leben kommen. Oder als sie dann viele Jahre Manna aßen und von diesem Schlangenfraß endlich genug hatten, jeden Tag dasselbe, hat Gott ihnen wirklich Schlangen geschickt als Strafe. Und dann wurde eine Schlange erhöht an einem Holz und eine kupferne Schlange. Und wer sie ansah, wurde geheilt von seinen Bissen. So würde der erhöhte Jesus uns heilen von unseren Gewissensbissen und unserer persönlichen Schuld. Die bedeutendste Stelle, die Sie vielleicht am wenigsten kennen, ist 3. Mose 16, der große Versöhnungstag, bekannt geworden durch einen Krieg. Das heißt nämlich Yom Kippur auf Deutsch. Yom heißt der Tag, Kippur hat etwas mit Bedeckung zu tun. Also der Tag, an dem die Sünde des ganzen Volkes bedeckt wurde durch das Blut eines Sündenbockes für ein ganzes Jahr. An diesem Tag kann man am deutlichsten studieren, was Jesus tat. Das ganze Volk war ohne Arbeit an diesem Tag, durfte nicht arbeiten, Nur eine Person hat gearbeitet, der hohe Priester. Der hat als erstes seine Herrlichkeitskleider abgelegt, seine schöne Kleidung, sich gebadet und einfache Priesterkleider angezogen, dann für sich ein Sündopfer Stier gebracht, für das Volk diesen Sündenbock, und später, nachdem ein zweiter Bock in die Wüste gejagt wurde, sich wieder gebadet und wieder seine Herrlichkeitskleider angezogen. Ein Bild eigentlich für die Erniedrigung von Jesus, der seine Herrlichkeit verlassen hat, der allerdings nicht ein Bock opferte, sondern sich selbst, und dann wieder in die Herrlichkeit eingesetzt wurde. Der große Versöhnungstag. Ja, vor dem Tod Jesu war er noch kurze Zeit mit drei Freunden auf einem Berg. Und da sind ihm zwei Personen begegnet, die eigentlich schon seit Jahrhunderten tot waren. Elia und Mose in Lukas 9, Vers 31. Und sie sprachen mit ihm über seinen Lebensausgang. Elia war sozusagen der Vertreter der Prophetie und Mose der Vertreter des Gesetzes, wobei Mose auch ein Prophet war. Und sie erzählten ihm wahrscheinlich, wie das jetzt so weitergehen würde mit seinem Tod und seiner Auferstehung, was da so geschrieben steht. Jesus würde also den Ältesten ausgeliefert und danach den Heiden. Und was haben seine Freunde von all dem begriffen? Hier stehen gleich drei Verben des Nichtverstehens. Sie erfassten nichts von diesen Dingen. Das Wort war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Mir ging es zumindest so. Ich habe ja schon zigmal gehört, dass Jesus für mich gestorben ist, als ich Kind war, als ich Teenager war. Ich war immer in christlichen Kindergruppen, Jugendgruppen, Posaunenchor, Freizeiten. Und habe es nie begriffen. Ich habe es immer nur gehört. Erst während meines Studiums habe ich es dann begriffen durch den Kontakt mit jungen Christen. Es kann also sein, dass man jahrelang, so wie die Freunde von Jesus, mit unterwegs ist in irgendeiner Weise und das Entscheidende, warum Jesus kam, überhaupt nicht begriffen hat. Kann sogar sein, dass jemand hier heute Morgen ist, der schon Jahrzehnte in den Gottesdienst geht, der genau weiß, dass Jesus für uns gestorben ist und es noch nie persönlich angenommen hat. Er hat es nur logisch gehört, gedanklich, aber nicht von seinem Herz her erfasst. Vielleicht rührt Gott ein Herz an und öffnet jemand das Verständnis neu für seine Erlösung. Gerade in der letzten Woche bekamen wir einen Brief von jemandem, für den wir schon jahrelang mitgebetet haben, dessen Frau Jesus kennt, und er jetzt sagte, dass er ihn endlich auch akzeptiert hat und angenommen hat. Jahrelang gehört, aber endlich akzeptiert und von daher dann auch verstanden. Wir freuen uns darüber. Im Abendmahl sagte Jesus seinen Jüngern ja noch persönlicher, für eure Sünden. Aber begriffen haben sie es auch nicht. Sie haben es erst später begriffen, nach Pfingsten. 1. Korinther 2, Vers 9 heißt es, was keinem Menschen ins Herz emporgestiegen ist, das heißt, es war unausdenkbar, diese Erlösung, und Römer 11, Vers 33, wie unerforschlich sind seine Entscheidungen. Kein Mensch hätte sich sowas ausgedacht. Wir wissen, dass an diesem großen Versöhnungstag Gott seinen Sohn geopfert hat für unsere Sünde und er hat dabei Feinde Gottes als Werkzeuge Gottes gebraucht. Gott kann auch feindlich gesinnte Menschen als seine Werkzeuge gebrauchen. Die haben nämlich genau das getan, was in Gottes Wort stand, obwohl sie es überhaupt nicht wussten. Insofern kann der Feind Gottes manchmal unwissend die Pläne Gottes fördern. Die Wege Gottes wurden vollendet. Der Faust sagte mal über Mephisto, der stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ich glaube zwar nicht, dass das ganz stimmt, was er sagt, aber manchmal stimmt es schon, dass der Feind Gottes das Böse will und ohne es zu wissen, das Gute dabei herauskommt. Denken Sie mal an Hitler, der wollte Gottes Volk vernichten. Vielleicht war er ein ganz klein bisschen mit Verursacher, dass der Staat Israel dann gegründet wurde. Ein ganz klein bisschen. Das war natürlich die Idee der Juden überhaupt, diesen Staat zu gründen. Aber vielleicht hat auch die UNO mehr Verständnis für die Leute aufgebracht, weil sie wusste, wie grausam es sein kann für sie, auf der Welt zu leben, in Verfolgung. Bei Menschen bleibt vieles unvollendet. Manchmal kann man nur sagen, zum Glück. Stellen Sie sich vor, das Dritte Reich wäre weiter vollendet worden. Was für eine Katastrophe. Wir freuen uns manchmal, wenn Dinge unvollendet bleiben, obwohl manche besser vollendet würden, aber die Kraft fehlt oder das Wissen oder die Lebenslänge fehlt. Im letzten Krieg waren wir manchmal erstaunt über Beispiele von stellvertretendem Handeln oder auch erlösendem Handeln. Ich denke an ein Beispiel, das ich gelesen habe, wo in einem Unterstand drei Soldaten waren und plötzlich wurde eine Handgranate da reingeworfen. Und einer von den dreien warf sich blitzschnell auf die Handgranate. Das heißt, er wurde zerfetzt. Aber die anderen beiden blieben heil. Es heißt, er hat effektiv sein Leben hingegeben zur Erlösung für zwei Kameraden. Allerdings, wenn es nicht hingegeben wäre, wären drei wahrscheinlich tot gewesen. Ich denke an ein anderes Beispiel, wo Engländer bei Japanern waren. Die Japaner haben ihre Kriegsgefangenen sehr brutal behandelt. Und die mussten da irgendetwas bauen für die Japaner, mussten also mit Spaten unterwegs sein, dann abends immer wieder ihr Gerät abliefern. Und bei dem Nachzählen der Spaten fehlte ein Spaten. Sofort ein Strafappell und die mussten dort antreten. Es wurde ihnen die schlimmsten Strafen angedroht, falls derjenige nicht vortritt, der schuld war, dass der Spaten nicht da war. Und dann trat ein Christ vor und wurde, soweit ich weiß, erschossen. Und die anderen durften dann wieder ins Lager zurückgehen. Später stellte sich raus, dass sie sich beim Spatenzählen nur verzählt hatten. Es war also gar kein Spaten zu wenig, aber sie hätten natürlich die anderen ohnehin drangsaliert. Solche Dinge ergreifen uns persönlich und trotzdem ist das, was Jesus getan hat, noch viel ergreifender. Aber ich denke, wir verstehen es erst richtig, wenn wir Jesus persönlich kennenlernen und ihm unser Leben öffnen. Und auch vor welchem Abgrund wir gestanden haben, wenn wir dem richtenden Gott begegnet wären, verstehen wir erst im Rückblick, wenn wir Jesus kennen. Vorher haben wir es vielleicht gehört. Wie Gott seine Leute zur Vollendung führt, ist sehr verschieden. Auch heute kann es sein, dass wir manche Dinge vielleicht nicht verstehen, warum es so hart ist, wie Gott seine Mitarbeiter manchmal vollendet. Ich war gerade in der Klostermühle in der Bibelschule und hatte dort unterrichtet, 3 Tage, dass zum Beispiel der Leiter dieses Zentrums bei einem Verkehrsunfall fast ums Leben gekommen wäre, ein Bein verloren hatte, auch sonst sehr viel zu Matsch ging, er aber jetzt seine Arbeit wieder tun kann, versteht menschlich gesehen unser Verstand kaum, aber Gott hat auch hier seine Pläne und führt weiter. Oder dass ein Mann wie Bodo Schwing, der für viele hundert Leute zu einem Vater der Verlorenen wurde, alle seine Kinder beerdigen musste. Ja, ist sicher auch schwierig. Ich denke an ein amerikanisches Ehepaar, bei dem ich zu Gast war einmal. Sie gingen wegen ihrer alkoholabhängigen Tochter zum Pastor der Gemeinde, um Hilfe zu suchen. Sie fanden die Hilfe für die Tochter nicht, aber sie kamen beide zum Glauben an Jesus. Persönlich wirkte sich das so aus, dass sie jetzt vielen jungen Leuten zu Vizeeltern wurden. Das heißt, sie konnten vielen zum Segen werden, aber ihre eigene Tochter, soweit ich weiß, ist immer noch alkoholabhängig. Ob sie es heute noch ist, weiß ich nicht. Vielleicht. Ein berühmter Theologe, Modersohn, mancher hat Bücher gelesen von ihm, hat seine Frau verloren, allerdings schon in etwas fortgeschrittenem Alter, und dann ein zweites Mal geheiratet. Und mit seiner zweiten Frau hat er ganz viele Reisen in die ganze Welt unternommen, viele Vorträge gehalten, zum Segen für viele. Und im Rückblick wurde ihm klar, mit meiner ersten Frau hätte ich so etwas nie tun können. Die wäre nie in der Lage gewesen, mit mir zu reisen. Die wollte immer nur zu Hause sein. Und so hat Gott ihm praktisch für einen zweiten Lebensabschnitt eine zweite Partnerin gegeben. Menschlich gesehen, ja, wie soll ich das sagen, schwer zu verstehen. Aber doch zu akzeptieren, auf Dauer gesehen. Gott hat einen Plan mit uns. Psalm 73, Vers 24 heißt es, du leitest mich nach deinem Plan und nimmst mich hernach in die Herrlichkeit. Oder Psalm 139, Vers 16, deine Augen sahen all meine Tage, sie wurden gebildet und geschrieben, als noch keiner von ihnen da war. Das heißt, bei Gott ist sozusagen schon alles festgelegt, wie es mit uns weitergeht. Nur können wir in das Buch natürlich nicht hineinschauen, aber er weiß es schon. Und deshalb wäre es gut zu beten, dass Gott unser Leben vollendet. Das heißt, das mit uns tut, was er geplant hat. Gottes Wege sind manchmal für uns schwer zu verstehen. Im Rückblick werden sie oft deutlicher. Manches bleibt vielleicht auch ohne Antwort. Ich fand es interessant, in der Klostermühle sprachen wir auch über die Frage, was kommt nach dem Tod? Und ich fragte so scherzhaft, was würden Sie denn in Ihren Koffer einpacken für die letzte Reise? Und da sagte eine Bibelschülerin sehr nett, natürlich ein Gesangbuch. Ist ja klar, Ewigkeit wird gesungen. Die andere sagte, eine Bibel. Ist auch nicht schlecht. Und die dritte sagte, ich würde einen Zettel einpacken mit ganz vielen Fragen, auf die ich endlich gern mal eine Antwort hätte. Ist auch sehr verständlich. Manches bleibt vorübergehend ohne Antwort, aber Gott hat sicher die Antwort. Für das Leben von Jesus galt die eine Formulierung, es steht geschrieben. Das heißt, er wusste genau, wie sein Leben enden würde, wie es weitergeht, weil das prophetisch festgelegt war, in über 300 Stellen im Alten Testament. Das wäre auch gut, wenn es unser Lebensmotto würde, es steht geschrieben. Nicht, dass ich bei Gott sozusagen schon in meine Lebensbiografie reinschauen könnte, das kann ich nicht, obwohl es die sicher schon gibt. Aber wenn ich in sein Wort reinschaue und dann vertraue, seine Wege kommen immer zum Ziel. Unser Leben ist sicher keine Reise nach Jerusalem, so nach dem Motto, nur einer bleibt übrig. Aber es kann auch eine Reise sein, in der es vorübergehend besondere Zeiten der Entscheidung gibt, vielleicht auch, ja, auch vorübergehend einmal Einsamkeit gibt, die durchzuhalten ist. Aber das klare Bewusstsein sollte bleiben, Gott führt immer zum Ziel. Ich möchte schließen mit dem Vers in Hebräer 12, Vers 2, den wahrscheinlich fast jeder auswendig kennt, wo es heißt, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und das Gute dabei finde ich, dass er den Glauben nicht nur anfängt, sondern auch vollendet. Und das ist sicher gut für jeden von uns. Herr Jesus, wir loben dich, dass du ganz persönlich solch ein Herr bist, der den Weg der Vollendung ging. Das heißt, diesen Weg der Erlösung für jeden von uns. Wir danken dir, dass wir das persönlich annehmen können, dass wir heute mit dir als Auferstandenem leben dürfen. Und wir loben dich auch über deinen Plan mit unserem persönlichen Leben. Amen.